Wir haben einen Auftrag. Mhm. Und der beginnt über die Absicherung des Hab und Guts und der persönlichen Arbeitskraft, geht hinaus zur persönlichen Rentenvorsorge und die Absicherung der Bevölkerung. Und auch wenn das abgedroschen klingt, das ist mein Motivator an der Stelle.
Mhm. In dem Moment, wenn du da mal so einen Berufsunfähigkeitsantrag durchbringst und der Kunde weinend vor dir steht, weil du sein Leben gerettet hast, sein wirtschaftliches, durch so einen beschissenen Berufsunfähigkeitsvertrag, ja, dann weißt du, was du in dieser Branche machen kannst.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Und da ist wieder ein Podcast. Ein Podcast, der über meine Branche geht. Jetzt bist du vielleicht Unternehmer und denkst, ach, jetzt redet er wieder über Finanzdienstleistungen. Ja Mensch, du hörst meinen Podcast. Ich bin Vorstand eines Finanzdienstleisters. Da musst du dich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich habe einen richtig guten Gast da. Jemand, der in der Branche A sehr viel bewegt hat, schon sehr lange in der Branche ist, einer sehr speziellen Versicherung ja vorsteht, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, da muss er dann selber ein bisschen was dazu sagen. Maximilian kenne ich ein bisschen privat, sehr viel geschäftlich. Und ich denke, dass dieses Gespräch, das du jetzt gleich hören wirst, dir einen anderen Blick auf diese Branche geben wird. Vielleicht sogar einen Blick, dass du sagst, du möchtest drin arbeiten. Oder aber, wenn du in der Branche bist, du würdest gerne ein bisschen mehr erfahren, wie man noch andere Sachen machen kann, als die, die du bisher gekannt hast. Viel Spaß beim neuesten Podcast. So, ihr Lieben, ihr habt es ja schon mitbekommen, ich habe mal wieder was gemacht, was man sonst nicht so macht in der Branche. Ich habe mir einfach gedacht, bevor ich hier einen auf wichtig mache und wieder glaube, dass die Finanzdienstleistung ja nur auf meinem Leben existent ist, wisst ihr, mache ich normal nicht, mache ich es halt auch nicht. Ich habe einen Vorstand da, einen Vorstand aus dem Versicherungskonzern. Vorstand, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher bei dir, Maximilian. Du musst dich mal selber jetzt vorstellen. Ihr habt ganz komische Betitelungen bei euch in dem Thema. Aber für mich jemand, den ich kennenlernen durfte in der Branche, wo ich sage, der tickt genauso wie ich. Wir denken offen, wir laufen offen, wir sprechen miteinander ganz ehrlich und auch vor allem zielorientiert, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und habe gesagt, wir müssen unbedingt mal einen Podcast miteinander machen, weil ich glaube schon, dass wir die nächsten Jahre da in der Branche alle beide Namen in irgendeiner Form was bewegen, was die Branche ein bisschen aufmischt. Das ist ja immer gut, wenn man so einen Podcast miteinander macht. Aber Maximilian, stell dich einfach mal selber vor.
Ja, sehr gerne. Ja, danke. Das ist nicht ganz so einfach bei uns mit den Titeln und mit allem, was dazu gehört. Tatsächlich, wir haben eine Vertriebsholding und in dieser Vertriebsholding bündeln wir unsere vertrieblichen Aktivitäten. Das heißt, alles das, was wir so vertrieblich machen, wo wir unsere Beteiligungen halten und steuern ein Stück weit auch unseren Vertrieb. Mhm. Und da bin ich Vorstand. Das ist die Bayerische ProKunde. Und die ist wiederum bei uns angedockt an die Versicherungskonzerne und an unsere Holding der Bayerischen. Das ist so der Weg. Ja, mein Name ist Maximilian Budicke, lieber Jörg, und ich freue mich auf den Podcast oder auf die Aufnahme.
Du hast es ja schon fast, also du hast es verraten, du bist bei der Bayerischen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, wie lange arbeiten wir jetzt miteinander? Ein Jahr, zwei Jahre?
Ja, irgendwas dazwischen.
So in der Richtung, ne? Mhm. Ich hatte vorher mit euch 0,0 Berührungspunkte. Und irgendwie kam das dann, dass mein Vorstandskollege gesagt hat, ey Jörg, wir müssen uns mal das Haus angucken. Die haben geile Produkte, die haben sehr innovative Themen. Das würde für das Thema juristische Personen passen. Und dann haben wir uns, war das letztes Jahr bei der EM oder irgendwas, wo wir das erste Mal richtig lang miteinander gequatscht haben diesbezüglich?
Es war auf jeden Fall beim Fußballspiel und schon, ich glaube, ne? Es war die EM, ja. Genau.
Und haben uns zusammengesetzt und haben so ein bisschen gequatscht und haben gemerkt, so das Match schon ziemlich deutlich. Aber ihr seid jetzt hier am Markt nicht der überproportionale Global Player, also der keine Allianz.
Definitiv nicht. Wir sind Mittelständler und da auch stolz drauf, das muss man ganz klar sagen. Denn Mittelständler bedingt ja eins, du musst innovative Lösungen suchen und gehen und musst vielleicht auch ein Stück weit schneller sein, als das die Großen heute sind. Und da passen wir ja sehr gut zusammen. Also ihr bietet innovative Lösungsansätze und wir sind ein innovativer Versicherer, der eben auch solche Lösungsansätze möglich macht.
Ja, ich habe das in dem Moment wieder mir gedacht, dass wir das erste Mal miteinander gequatscht haben, wie wichtig das ist, einfach den Kopf offen zu halten und nicht vorgefertigte Meinungen in irgendeiner Form zu definieren. Weil wenn wir jetzt nach vorgefertigten Meinungen gegangen wären, hätten wir dann vielleicht gesagt, ihr seid vielleicht zu klein, ihr hättet zu uns gesagt, die machen ein Geschäft, die vielleicht komplett bescheuert ist. Aber dadurch, dass wir uns dann ausgetauscht haben und beide offen waren für den Part, war diese Zusammenarbeit sehr schnell auf einem sehr erfolgreichen Weg. Und das habe ich dann wieder in der Sekunde gemerkt, dass das einfach notwendig ist in unserer Branche. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, das ist definitiv so. Und ich sag mal, bevor wir euer Geschäftsmodell, was ja durchaus spezieller ist und was auch nicht jeder so eben machen kann, verstanden haben, hat es ja auch ein bisschen gedauert. Also ich glaube, 2-3 Mal musstest du es uns erklären.
Also euer Geldwäschebeauftragter weiß jetzt, wer ich bin. Ja.
Das ist so, ja. Das gehört natürlich ein Stück weit dazu, aber das ist ja hochspannend. Also das, was ihr tut und wie ihr es tut, ist ja tatsächlich hochspannend. Und bietet uns ja auch eine Möglichkeit, einen Ansatz auch im Geschäft zu finden und auch einfach eine andere Zielgruppe zuzugehen. Und auf der anderen Seite bieten wir ja auch wiederum Produkte, wie zum Beispiel unsere Pangea Live, die ja auch nicht völlig selbsterklärend ist. Also du musst auch dort natürlich zumindest mal so offen sein, dir die Story anzuhören, zu verstehen, was ist das Differenzierende an dieser Story. Und das ist de facto bei euch auch. Wenn ich jetzt mal auf dein Geschäftsmodell schaue, also auf, ihr habt ja 2 Geschäftsmodelle, wenn man es realistisch betrachtet, oder wahrscheinlich sogar noch mehr, das sind die 2, die ich kenne. Aber du hast es eben gerade schon das Thema institutionelles beziehungsweise auch juristische Personen genannt, dieses Geschäft. Ja, was aus eurer Sicht ist denn, oder vielleicht kannst du den Zuhörern mal kurz erklären, wie funktioniert denn das Modell?
Naja, wir haben ja heute auch schon kurz darüber diskutiert, also vielleicht für euch jetzt die Zuhörer so ein kurzes Einführung. Wir haben, bevor wir jetzt den Podcast gemacht haben, eine Stunde diskutiert, weil ich ja auch, ihr habt ja das mitbekommen, wenn ihr den Podcast verfolgt, dass wir gesagt haben, wir geben unser Know-how an den Markt, also egal aus welcher Branche du, also in welchem Finanzdienstleister du jetzt bist, du kannst ja unser Know-how im Endeffekt erlernen. Da haben wir auch darüber diskutiert, da hast du eine sehr differenzierte Meinung am Anfang dazu gehabt und das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, also ich tausche mich sehr gerne mit dir über diese Themen eben aus und haben dann eben festgestellt, nee, das ist schon ein guter Weg so. Das Thema ist halt, was wir machen, ist, wir nehmen ja eine Unternehmung, also eine GmbH oder eine AG und definieren das Geld, das verdient wird in den Gewinnen, wirtschaftlich in der Kasse. So, das ist jetzt sehr schwierig erklärt. Einfach erklärt ist es, eine GmbH macht einen Gewinn. Wenn du eine Holding haben willst, dann musst du diesen Gewinn halt auch wirtschaftlich in der Kasse haben, also auf dem Geldkonto, damit du es in eine Holding transferieren kannst. Und das Problem ist in Deutschland, dass 99,9% aller Unternehmer, und wenn du Unternehmer bist, dann hör jetzt hier mal genau hin, schau bitte mal in deinen Gewinnvortrag, also die bilanzierten Eigenkapital in der Bilanz, und dann vergleich den bitte mal mit deiner Kasse. Also sprich, das Geld, das auf deinem Konto liegt. Und wenn du feststellst, dein Gewinnvortrag ist höher als das, was in der Kasse ist, dann wünsche ich dir hiermit viel Glück bei deinem Problem. Du wirst deine Gewinne ja nie austransferieren können. Wenn du das Geld nicht hast, kannst du Gewinne nicht transferieren. Und wenn du eine Holding willst, weil du sagst, du willst deine Firma enthaften, dann brauchst du Geld in der Kasse, um diese Gewinnvorträge steuerfrei fast mit 1,6% in eine Holding bringen zu können. Nachdem das aber ganz viele nicht haben und also von 100 Leuten, die hier sitzen, würde ich jetzt mal sagen, 99 haben das nicht, müssen wir einfach dafür sorgen, dass dieses Geld in der Kasse überhaupt existent ist. Und dafür müssen wir uns Produktgeber suchen. Versicherungsunternehmen, Depots, wobei Depots in der juristischen Person einen wahnsinnigen Nachteil haben. Manche Vorteile auch, aber auch Nachteile. Und dann brauche ich halt innovative Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel die Bayerische, die sagt, pass auf, ist geil, wir basteln jetzt mal was, wir haben jetzt noch nicht das, was ihr braucht, aber wir machen was miteinander. Das machen andere Gesellschaften jetzt auch für uns, aber ihr seid da schon Vorreiter, weil ihr halt sehr offen seid, einfach als Mittelständler auch schneller seid. Und das ist das, was wir dann im Endeffekt tun. Wir belegen dann dieses Geld in der Kasse mit Produkten, die A, Rendite erwirtschaften. Und wenn ich jetzt mal so droppen kann, wenn wir es jetzt ein Jahr nehmen, 2024, habe ich jetzt mit euren Depots im Schnitt, ich glaube, 14% gemacht, 14% in den Investmentfonds, die wir ausgewählt haben. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ganz schlecht ist das jetzt nicht. Ne? Klar, der Kunde hat auch Kosten im Produkt, klar, logisch. Was das dann wieder heißt, das bringen wir ja den Vermittler auch bei, aber auch dem Kunden. Wir erheben dann da Steuereffekte daraus. Das heißt, das Unternehmen hat, wenn der Break-Even erreicht ist bei so einer juristischen Person in dem Produkt, ungefähr 6% nach Steuer erwirtschaftet, weil die Steuer halt zurückgespült hat. Und das habe ich dir erklärt und dann hast du gesagt, okay, habe ich auch noch nicht gehört. Und da muss man offen dafür sein, das halt weiter. Und dann kommt halt klar, Logo, so ein Geldwäschebeauftragter, der fragt dann, ja, wie buchst du das denn überhaupt? Und wenn du dann nicht offen bist, auch eine Gesellschaft da entsprechend mit Informationen zu versorgen, dann wird das Geschäft in dem Bereich einfach nicht funktionieren, weil es halt sehr speziell ist.
Ja, das ist tatsächlich, also, aber das ist die Story, die uns eint. Mhm. Also neue Wege zu gehen und auch ein Stück weit Ansätze zu finden, die vielleicht, ich habe es vorhin schon gesagt, differenzierend sind am Markt. Ja. Also das, was ihr tut, mit der Optimierung und mit der Enthaftung hier des Geschäftsführers. Das ist de facto etwas, das machen, also ich kenne keinen zweiten, sagen wir es mal so.
Ich
muss auch gestehen, durch euch bin ich erst auf dieses Know-how und diese Thematik aufmerksam geworden. Zugegebenerweise, das ist ein Ansatz, da muss man, also man braucht auch das, was ihr geschafft habt, also alles, was dazugehört, aber das ist eine gewisse Vorbereitung. Und jetzt zurück, um den Loop zu schließen. Das eint uns in den Unternehmen, deswegen passt das ganz gut, weil wir wiederum ja auch gewohnt sind, als Bayerische ein Stück weit innovative Wege zu gehen. Ein Beispiel, du hast gerade das Produkt schon, wir haben gerade schon darüber gesprochen, unsere Pangea Life, unsere nachhaltige Altersvorsorge, Rentenvorsorge, die wir in verschiedensten Bereichen anbieten. Die ist genauso entstanden übrigens. Also die ist aus der Neugier entstanden, sich in einen Weg rein zu manövrieren, wo man sagt, der ist nicht normal, den ist nicht Standard, weil wir standen vor der Wahl, okay, wir wollten was im Bereich der Nachhaltigkeit anbieten und in zwei Wachstumsmärkten, das heißt einerseits der nachhaltigen Energiegewinnung, Erzeugung und andererseits im Bereich der nachhaltigen Wohnimmobilien. Und in diesen zwei Märkten gab es natürlich oder gibt es natürlich diverse Fonds, die so von den Standardanbietern gespielt werden. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, bringt es jetzt als Bayerische etwas, in diesen Bereich reinzugehen und dann so ein MeToo-Anbieter zu werden? Also ganz klassisch zu sagen, okay, wir machen eine Fondspolice, docken eben dann die Fonds da drin an. Dann ist das etwas, das kriegst du überall. Und das ist das, was uns vielleicht als Story eint. Ihr seid ja auch einen anderen Weg gegangen hier. Und wir gehen auch einen anderen Weg, weil wir gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen mit der Pangea Live einen Weg gehen, der so schnell A, nicht kopierbar ist und B, uns auch differenziert. Also was haben wir gemacht? Wir haben zwei Fonds aufgebaut, eigen, mit zwei Anlagegesellschaften, die tatsächlich mit Seed Money, also Geld der Gesellschaft, ausgestattet, damit die Großprojekte kaufen als institutionelle Investoren. Das heißt Windkraftanlagen, Immobilien und alles, was dazugehört, um eben diese Fonds aufzubauen. Und die Besonderheit ist, wenn der Kunde dann bei uns abschließt und in dem Fall auch die Geschäftsführer beziehungsweise die juristische Person, dann bekommen die...
Das wollte ich gerade sagen, das Geld, immer Geld der GmbH, das ist vielleicht immer wichtig. Ne?
Dann bekommen die Anteile aus unserem Portfolio in ihr Portfolio übertragen und sind damit gleichgestellt wie ein groß institutioneller Investor. Das heißt, zu gleichen Kosten setzen und das in Sachwerte, also wirklich in ein Sachwerteinvestment. Und das ist das Spannende an diesem Produkt. Ist kein klassischer Weg, ist nicht vergleichbar mit einer normalen Rentenversicherung, nicht mit einer normalen ETF-Police, sondern wirklich ein innovativer Weg. Und jetzt wieder zurück, Loop geschlossen, das eint uns an der Stelle, innovative Wege zu gehen.
Tausend. Vielleicht jetzt, wenn du jetzt nicht in der Branche tätig bist und dir denkst, okay, was mache ich jetzt in diesem Podcast, wenn da jetzt ein Vorstand von der Versicherung und ein Vorstand von einem Finanzdienstleister miteinander quatscht. Ich bleib mal drin, weil du musst wissen, was die Branche die nächsten Jahre bewegen wird. Also wie wird diese Finanzdienstleistungsbranche laufen? Weil ich sage immer ganz unter uns, die Menschen, die jetzt für euch tätig sind oder die für uns tätig sind, wir habt ja auch Finanzdienstleister im Endeffekt angeschlossen bei euch. Die sitzen am Küchentisch von den Menschen. Ne? Du lässt in dein Haus niemanden rein normalerweise, außer es ist ein Freund von dir. Außer die Finanzdienstleistung. Die kommt rein an die Schreibtische von den Unternehmern. Die kommt rein an den Küchentisch. Ja? Wir haben eine so große Verantwortung gegenüber den Menschen, die uns das Geld geben, ja, dass es auch für einen Kunden, wenn du jetzt nicht aus der Branche kommst, wichtig ist, mal zuzuhören, weil wir werden gleich mal so ein bisschen über den Markt reden. Also wo geht denn die Reise eigentlich so hin? Weil da haben wir gleiche Meinungen und denken auch, dass dieser Weg, der gerade geht, sicherlich auch seine kritischen Momente haben wird. Davon bin ich ziemlich sicher, weil die Branche halt auf die letzten Jahre sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und wir tun alles dafür, dass es sich gerade weiterentwickelt. Also sowohl ihr in eurem Haus als auch wir.
Klar.
Aber es ist schon, man muss schon klar sagen, und das, lieber Zuhörer, frag dich das einfach mal selber, würdest du irgendeinen fremden Menschen, der bei dir anruft und sagt, hey, ich helfe dir, dass es mir Geld gibt, grundsätzlich ranlassen an deinen Küchentisch? Und das machst du nur deshalb, weil du sagst, ach ja, stimmt, der macht ja Finanzdienstleistung von einem sehr bekannten Haus oder von einer sehr, sehr bekannten Versicherung. Und das ist der Türöffner. Und das ist aber auch die unendliche Verantwortung, die wir haben. Und die spüren wir auch beide und müssen uns überlegen, wie geht man mit dieser Verantwortung eigentlich um? Und damit spiele ich jetzt den Ball dann nochmal zurück, weil das interessiert mich. Oder lass uns da einfach mal ganz offen drüber philosophieren. Wie siehst du unseren Markt? Also ich sehe ihn kritisch momentan in vielen Bereichen. Also ich glaube, dass dieses klassische Massengeschäft, was vielleicht vor 30 Jahren noch total vogue war, weil alle in die Finanzdienstleistung wollten, das finde ich kritisch. Aber wenn du eine Ausbildung dahinter setzt, dann sage ich, okay, es kann jeder von außen auch in diese Branche reinkommen, weil das halte ich immer noch, ich habe auch Schuhe verkauft, das halte ich immer noch für sehr wichtig, dass es das gibt. Dann muss halt das entsprechend auch ausbilden und entsprechend weiterentwickeln. Aber jetzt mal so aus der Versicherungssicht, ich meine, ich bin Finanzdienstleister aus einem Vertrieb raus, ja, aus einem Vertriebsunternehmen, ihr habt das Produkt dahinter, wie siehst denn du den Markt aktuell?
Ich glaube tatsächlich, dass der Markt war noch nie so spannend wie aktuell. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Markt extrem viele Zukunftschancen bietet. Also die Versicherungsbranche überhaupt tatsächlich. Und ich meine, aus der Vergangenheit, wir wissen alle, dass die Branche auch durchaus schwarze Schafe erlebt hat. Wir wissen alle, dass natürlich auch durchaus natürlich der Ruf vielleicht so im Allgemeinen nicht nur gut ist, aber wenn man dann mal ins Detail schaut und wenn man mal auch die Leute fragt und sagt, ja, aber bis auf meinen Berater, den finde ich gut.
Ja, genau.
Also der
genau.
ist super.
Ja,
also
genau.
der Karl-Heinz Otto, der mich da berät, genau. der macht das klasse. Mhm. Und der Fakt ist, oder das Fakt ist, wir haben ja einen, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, wir haben einen Auftrag. Mhm. Und der beginnt über die Absicherung des Hab und Guts und der persönlichen Arbeitskraft, geht hinaus zur persönlichen Rentenvorsorge und die Absicherung der Bevölkerung. Und auch wenn das abgedroschen klingt, das ist mein Motivator an der Stelle. Mhm. Und ich habe es letztens erlebt und ja, dann denkst du immer, okay, kannst du darüber sprechen, weil natürlich ist es ein bisschen schwierig, aber ich habe letztens erlebt, ich war am Bahnhof und bin von Kassel-Wilhelmshöhe nach München gefahren. Mhm. Und dann ging ich runter und sah in weiter Entfernung halt eine etwas ältere Dame, die halt, wie man das so kennt, nach Flaschen suchte. Mhm. Und die sah gut gekleidet aus und wirklich so, man sah sie auf den ersten Blick nicht an. Meistens stecken da ja wirkliche Schicksale hinter. Das sind dann auch Leute, die haben lange gut gearbeitet, achten auch auf sich und alles drum und dran. Und trotzdem sind die abhängig davon, ihre Rentendasein aufzustocken.
Ja.
Und das zeigt auf der einen Seite, da ist was schiefgegangen bei uns im Land.
Ja.
Und wenn man sich das Thema anschaut, also jetzt will ich keine Schulung daraus machen, aber der Punkt ist natürlich der, wenn man sich überlegt, alleine schon unser Rentensystem, jetzt geht die Generation der Babyboomer in Rente.
Ja.
Also noch 5 Jahre, dann geht so die erste Spitze in Rente. Man spricht da von einer demografischen Welle. Das bedeutet, unser Rentensystem wird kippen. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass die Renten immer kleiner werden und die Leute, die sich darauf verlassen haben, haben ein Problem. Und jetzt kommen wir ins Spiel.
Mhm.
Jetzt kommt ihr ins Spiel und wir alle zusammen.
Mhm.
Wir müssen zusehen, dass wir den Leuten klar machen, du musst was tun.
Mhm.
Jetzt ist es so, unsere Branche, du hast mich gerade gefragt, wie ich die sehe, sie stagniert ja. Also
ja.
Wir haben zwar viel Wachstum in den verschiedensten Bereichen, aber overall stagnieren wir. Und wir haben auch das Problem, dass viele Berater in unserer Branche mittlerweile auch selber kurz vor Rente stehen.
Ja.
Und das bedeutet, wir werden auch ein Nachwuchsproblem haben. Und wenn dann keine Leute mehr aktiv auf die Kunden zugehen, dann wird sich unsere Branche drehen.
Mhm.
Und zwar irgendwann, ich mache immer ganz gerne dieses Beispiel. Früher war es so, als wir so den großen Zufluss hatten, ganz viele Berater da waren, da war es so, naja gut, dann hast du deine Lädchen gehabt, da ging der Wettbewerb um die günstigste Kfz-Versicherung los und überall war das Schild, jetzt hol dir jetzt deine Doppelkarte, hol dir die jetzt ab oder hier deine entsprechende Zulassungsbestätigung und alles, was dazugehört. Heute ist das so, dass oder in Zukunft wird das so sein, dass der Kunde vielleicht gar nicht mehr weiß, wer kümmert denn sich jetzt um meine Versicherung? Wer ist denn der Ansprechpartner?
Ja, ich muss dazu eine Geschichte erzählen. Sorry, dass ich dich unterbreche. Gestern hatten wir ein Gespräch mit einem unserer Geschäftsführer mit einem sehr großen Bestandsverwalter von einer deutschen Versicherung. Ich versuche es so neutral wie möglich zu formulieren. Und dann sagt er zu uns, pass auf, wir haben so und so viele Kunden. Wollt ihr die haben? Und dann hat unser Geschäftsführer gesagt, ja, also es ist schwierig, weil wir sind ja ein sehr spezielles Haus. Also wir machen juristische Personen, aber natürlich auch gut verdienende, also Menschen, die im normalen Angestelltenverhältnis sind. Aber wenn du uns jetzt hier irgendwie 50.000 Kunden rüberschiebst, dann wird es eng bei uns. Und dann sagt er zu uns, wir wissen ja, was ihr macht. Ihr macht ja das mit den juristischen Personen. Und wenn ich euch nur die oberen 10% geben würde, dann sagt er, ja, was machst du mit den restlichen? Ja, um die ist doch egal. Der geht bis 65, der wird in Ruhestand gehen. Und dann hat unser Geschäftsführer darauf reagiert, hat gesagt, nein, nein, also pass auf, wenn wir das machen, da ist gar nichts egal. So, wenn, dann finden wir eine gemeinsame Lösung für den Rest. Wir müssen halt schauen, wie. Entweder wir reden mit deiner Gesellschaft, und das ist halt das, wo ich dann schon stolz drauf bin, dass dieses offene Denken meinerseits offensichtlich auch meine Geschäftsführer betrifft, weil wir eben dann nicht sagen, wir sind jetzt das Maß aller Dinge und es muss jetzt alles bei uns landen, sondern sagt, nee, es gibt ja auch einen Markt. Und das, also wenn du jetzt Vermittler bist und zuhörst, und ich habe letztens ein Reel gesehen, da hat irgendeiner, saß da so hocharrogant auf einem Tisch, und dann stellt ihn der Podcast-Fragesteller, ja, was hältst du von der DVAG? Und dann sagt er, ja, das ist alles Schmutz. Und dann sage ich so, ey, Freunde, die DVAG hat vielleicht 32.000 Menschen, die herumhüpfen, die in der Beratung sind. Die DVAG schmeißt im Jahr ein unfassbares Geld in die Ausbildung. Es ist unfassbar, was da durch die Ausbildung läuft. Und dann kann ich mich doch nicht hinstellen in der Branche und sagen, das wäre Schmutz. Weil die beraten dann vielleicht die Kunden, die genau in dem Bereich der andere nicht will. Aber die brauchen ja genauso, wie du sagst, etwas für die Rente. Was ist denn das für eine widerliche Konstellation, sowas zu sagen? Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich weiß, dass wir da eben einer Meinung sind, weil dieses Thema halt, also natürlich guckt jeder in seiner Struktur, dass er Geld verdient und dass eine Firma läuft und so. Aber am Ende aller Tage, wenn ein Kunde, sagen wir mal, in der Anfangszeit vielleicht eine Beratung hat, wo er einfach wichtig ist, der braucht eine Berufsunfähigkeit, der braucht eine Altersvorsorge, der braucht eine Haftpflicht, einen Hausrat und eine Vertriebsstärke von der DVAG, die ihn darauf hinweist, das ist ja nicht gesagt, dass der sich nicht weiterentwickelt. Ja, dann irgendwann wird er vielleicht dann sagen, na gut, ich habe eine gute Erfahrung mit der Finanzdienstleistung gemacht bei der DVAG. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, und da kann die DVAG halt noch nicht beraten, was das Thema angeht, was ein schlimmes, ne? Ihr wisst ja, wir wollen das ja ändern, dass der Markt das im Endeffekt kann. Aber dann geht er halt dann zu einem anderen Haus, aber er hat eine gute Erfahrung vielleicht gemacht, weil die Vertriebsstärke der DVAG halt eine gute Erfahrung hinterlassen hat. Dann kann ich mich doch als Markt nicht hinsetzen und sagen, das ist Schmutz. Was ist denn das für eine widerliche Darstellung? Wir torpedieren ja uns selber. Das ist ja wie wenn ein Porsche-Fahrer oder ein Porsche sagen würde, VW ist Schmutz und das ist der gleiche Konzern. Weißt du, das passt ja nicht.
Ja, das ist leider ein Stück weit Krankheit unserer Branche,
muss man
auch dann zu sagen. Also wir neigen dazu in der Branche halt zu richten, in Anführungszeichen.
Ich bin besser als der und der ist
ja,
besser.
Ja. Es ist so unnötig, weil, lass mich das mal von der anderen Seite, von der anderen Seite kommen. Fakt ist, ich erlebe gerade bei den Vermittlern, die sich halt qualifiziert ausgebildet haben, und das ist völlig egal übrigens, in welchem Vertriebsweg, ich erlebe bei den Vermittlern, und das kommt aus der Thematik, dass mittlerweile die Anzahl der Vermittler sinkt, ich erlebe, dass die nicht das Problem haben, wie sie Kunden gewinnen. Im Gegenteil. Die haben eher das Problem, wie sie Mitarbeiter gewinnen, und meistens die Thematik, also die Vermittler, die auf Zielgruppen fachlich gut spezialisiert sind, die ein gewisses oder die ein hohes Know-how in gewissen Zielgruppen haben, die sind offen gestanden meistens voll.
Ja.
Also da ist es auch so, da ist jetzt schon die Situation analog, ich sag mal, Steuerberater etc., dass die Kunden auf einen Termin warten müssen und im Zweifel gar nicht angenommen werden als Kunde. So, ja. Das bedeutet, und jetzt drehe ich den Spieß wieder um, du hast aber trotzdem die Kunden, die auch eine flächendeckende Versorgung brauchen.
Genau.
Und natürlich kann man sich darüber streiten und kann man da auch, also nicht falsch verstehen, da gibt es auch kritische Momente, wo du sagen musst, okay, genau. Da muss man genauer hinschauen und da muss man wirklich auch schauen, dass der Kundennutzen im Fokus steht. Alles korrekt, alles richtig. Aber nichts zu tun, die Kunden ihres Schicksals zu überlassen, nicht anzusprechen, das führt dann zu meinem Bild, was ich gerade offen gestanden versucht habe darzustellen, dass im Zweifel der Kunde von sich aus entweder gar nichts getan hat oder er dann im Zweifel versucht hat, selber im Internet irgendwas zu machen und dann in so einer Rein-Raus-Rauf-Runter-Thematik gelandet ist. Oder vielleicht auch, ich sag mal, irgendwo ja das Geld immer wieder abgezogen hat und am langen Ende ohne was dasteht. Also ich bin großer Fan davon, flächendeckend zu beraten. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, ein guter Berater ist, da ist nicht der Vertriebsweg entscheidend, sondern es ist die Qualifikation, die Ausbildung entscheidend. Und der kann sich natürlich weiterentwickeln, wie zum Beispiel jetzt bei euch mit eurem fachlichen Ort. Ja, extrem spannend, weil natürlich kannst du eine andere Zielgruppe damit erreichen. Ja. Aber das funktioniert.
Ja, das Thema ist halt auch das, ich sag mal, wenn jemand als Berater andere in Schmutz ziehen muss, dann hat er selber nicht genug Selbstbewusstsein, dass seine Beratung halt einfach herausragend ist. Also es gibt, wie du sagst, es gibt ja genug Kunden. Und wenn du selber gut bist, dann wirst du die richtigen Kunden finden. Weil wir haben jetzt zwei Assessment Center durch, im Februar und im März jetzt. Und wenn ich überlege, wie viele junge Menschen da sich in diese Branche reinorientieren wollen, dann finde ich das schon toll. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil nochmal, über Geld wirst du dein ganzes Leben sprechen. Und diese Branche hatte über Jahre hinweg jetzt eine Stagnation, genauso wie du es gesagt hast. Und ich glaube, dass wir jetzt aber an einem Part sind. Das Know-how, das da draußen am Markt ist, jetzt nicht bloß das, was wir durch die Akademie da rausgeben, sondern auch das, was ihr ausbildet, was Swiss Life Select, MLP, was da ausgebildet wird. Das kannst du in die breite Masse bringen und wir brauchen das. Wir haben das Know-how. Wir brauchen es aber auch. Es kommen Menschen in unser Land, die hier arbeiten, die hier auch sich ein Leben aufbauen wollen. Da wird auch später irgendwann eine Beratung notwendig sein. Das ist einfach so. Da kommst du nicht drum rum. Ist ja logisch. Und die Rentenkassen schaffen es nicht. Die werden das nicht darstellen können. Und wenn du da, ich habe das letztens wieder einen Kunden gehabt, der ist berufsunfähig geworden. Jetzt könnte man sagen, er braucht eine Berufsunfähigkeit. In dem Moment, wenn du da mal so einen Berufsunfähigkeitsantrag durchbringst und der Kunde weinend vor dir steht, weil du sein Leben gerettet hast, sein wirtschaftliches, durch so einen beschissenen Berufsunfähigkeitsvertrag, ja, dann weißt du, was du in dieser Branche machen kannst. Weil nochmal, wir sind diejenigen, die am Küchentisch der Leute sitzen. Und wenn du jetzt junger Mensch bist und dich orientieren möchtest, dann schau dich um, was es gibt am Markt. Du kannst zu uns gehen, du kannst doch, ich glaube, Compex ist euer Part, und geh zu Compex, MEP, DVG. Du bekommst überall eine herausragende Ausbildung, aber trau dich, diesen Schritt zu gehen. Finanzdienstleistung ist nichts, womit man sich verstecken muss. Im Gegenteil. Wie wir beide jetzt gerade gesagt haben, Maximilian und ich, die Menschen da draußen brauchen das permanent und immer wieder. Ich sehe zwar trotzdem den Markt etwas kritisch in Anführungszeichen, weil halt die Frage also so eine Produktvielfalt zum Beispiel, ja, muss jetzt ein Versicherer 40.000 Tarife haben oder einen richtigen. Also ich bin eher bei einem richtigen. Es war halt eine ganze Zeit was so, also die AXA, sorry Jungs, dass ich euch jetzt daneben, hat gefühlt alle zwei Jahre einen neuen Tarif rausgebracht für irgendwelche Ansparverträge, ja, bis sie gemerkt haben, das funktioniert nicht, oder irgendwelche Sicherheitsmechanismen oder irgendwelche DAX-Tarife oder Indexpartizipation oder was es da nicht alles gibt. Ich sage halt, ein klassisches Thema, dass du ein Produkt hast, das sich an den Vorwerten basierend mit einer anständigen Kostenstruktur, ist für einen Kunden mit Sicherheit immer noch die beste Option. Da passt auch euer Produkt von der Pangea Life perfekt dazu, weil du halt einfach zu diesem Fondsbereich auch noch etwas hast, was man sonst überhaupt nicht bekommt. Infrastruktur, das kriegst du halt einfach sonst nicht. Da hast du keine Möglichkeit ranzukommen. Das fand ich bei euch so herausragend. Aber ich weiß halt auch, dass ihr dieses Produkt nicht in zwei Jahren einstellt. Weil das ist ja für uns auch wichtig, ne? Wenn ich jetzt so eine juristische Person berate, jetzt mal unabhängig von den Menschen, die sich im Privaten beraten lassen, aber ich rede da ja selten drüber, aber ich glaube, das Volumen, das ich jetzt selber, also ganz persönlich ich beim Kunden platziere, ist ja eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Da kann ich aber halt nicht ein Produkt nehmen, das in zwei Jahren sich mal ganz kurz vom Markt verabschiedet. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich brauche etwas, was ich über 30, 40 Jahre in einem Unternehmen bilanzieren kann. Das muss der Wirtschaftsprüfer absegnen, das muss der Steuerberater absegnen. Unsere Rechtsanwaltskanzlei muss einen Haken dahinter setzen. Es muss erklärbar sein und es muss Rendite entstehen. Und 14% Rendite sind ja einigermaßen gut erklärbar. Ja, aber wenn da halt ein Produkt ist, das nach zwei Jahren im Endeffekt, weil es halt einfach eine Schnapsidee war, mal ganz kurz wieder eingestellt wird, dann hilft es uns ja nichts.
Du hast gerade so nebenbei übrigens eins der größten Assets der Versicherung erklärt. Das ist immer so, manchmal fragen mich ja Leute, ey Max, also gerade junge Leute, warum sollte ich nicht meine Anlage bei Trade Republic und Co. selber in die Hand nehmen und so weiter? Also kein Blaming an der Stelle, kannst du gerne zusätzlich machen. Mhm. Aber das Modell einer Versicherung ist das Thema Langlebigkeit. Mhm. Und dass eine Versicherung kalkuliert auf Jahre, ja, und zwar nicht auf 3, 4, sondern auf Jahrzehnte. Das heißt, wenn du allein uns anschaust, das trauen wir ja gar nicht hier im modernen Podcast auf dieser Basis zu sagen, aber wir kommen ja, also wir sind mittlerweile 170 Jahre alt, und wir kommen aus dem, also unsere Gründungsstory ist, wir sind Pensions- und Leichenverein der königlichen Staatseisenbahnern zu Bayern.
Also, das muss man schon mal erzählen, das ist geil. Ja.
Also das bedeutet tatsächlich, wir haben natürlich eine lange Historie als Unternehmen. Und das ist aber auch das Geschäftsmodell des Versicherers. Also ich, wenn ich neue Leute bei uns begrüße oder wenn ich bei uns Vertriebe zu Besuch habe oder Vertriebspartner bei uns in der Hauptverwaltung, dann erkläre ich denen immer, Mensch, unten im zweiten Stockwerk von der Bayerischen, da gibt's noch so das Archiv. Mhm. Und das ist tatsächlich so, wie man sich das vorstellt. Da gibt es noch so Schränke, die auf Schienen stehen, mit so großen Drehrädern. Und dann kommen da noch Policen zum Vorschein. Und unser, glaube ich, ältester Rentenbezieher ist, glaube ich, irgendwie, also bitte nicht festnageln, aber 103 oder 104 Jahre aktuell.
Geil. Okay.
Und dann musst du dir mal klar machen, was das für ein Zeitraum ist. Ja. Da sind Verträge dabei, die laufen über 60, 70 Jahre.
Ja.
Und dann gehen sie irgendwann in die Auszahlungsphase. Und dieses Thema Langlebigkeit, also wirklich dein Risiko abzusichern, auch hinten raus, dass du lange lebst, das kann nur eine Versicherung. Deswegen, du hast gerade so nebenbei das Geschäftsmodell des Versicherers erklärt. Das differenziert dich auch ganz konkret zu diesen Anlagen, weil das größte Risiko auch gerade in der Rentenberatung, deswegen brauchst du auch einen Berater, weil da kommen die Kunden von alleine nicht drauf. Das größte Risiko ist, dass am Ende deines Geldes noch so viel Leben übrig ist.
Ja, genau. Und weißt du, was das Schlimme an der Geschichte ist, was ich immer wieder merke? Also wenn jetzt so ein, für dich jetzt mal, wenn du Unternehmer bist und sagst, schau mal, was du für einen Gewinn machst. Nimm mal an, du machst so 500.000 Gewinn, okay, nach Steuer. Vielleicht machst du auch nur 150, ist ja scheißegal. Dieses Geld muss ja am Ende da sein. So, jetzt ist die Frage, also wenn du es auskehren willst, ne, und dann nicht privat auskehrst, dann musst du auf die 500.000 auskehren, 27% Kapitalertragsteuer zahlen. Voraussetzung ist halt, du hast das Geld. Jetzt machen wir es in der Holding. Das heißt auf gut Deutsch, du zahlst keine 27%, sondern 1,6%. Da gibt es dann zwei Sachen. Manche sagen dann am Markt, ja, aber wenn ich das in eine Holding transferiere, dann muss ich es danach auch wieder versteuern, wenn ich es ans Private gebe. Ist richtig, ja, aber ich habe meine Firma enthaftet, weil du musst wissen, wenn deine Gewinne in der Firma drin bleiben, dann werden die Haftungsvolumen und wenn ich die Firma, wenn du angegriffen wirst in deiner Firma, ja, dann ist das ganze Geld, das du versteuert hast, Haftungsvolumen und weg. Dein ganzes Geld, für das du gearbeitet hast, ist fort. So, also bringst du es in die Holding, dann musst du 1,6% erwirtschaften, dann hast du wieder den gleichen Stand wie vorher. Und dann kannst du es auch im Privat ausschütten, hast aber keinen Nachteil draus. Jetzt musst du aber überlegen, wenn du heute beginnst, also du bist jetzt meinetwegen 35 und sagst, du hast eine Firma, die gut läuft, hast 500.000 Euro Gewinn. Ja, wie ist es denn? Wirst du die nächsten 14 Jahre dann nicht mehr arbeiten oder was ist denn deine Idee? Nein, die meisten Unternehmer, die mit 35 erfolgreich sind und 500.000, die machen das noch 30, 40 Jahre. Und jetzt gibt es den Part, ja, wenn du das Geld halt in ein Depot packst zum Beispiel und es selber verwaltest, unter uns, wer verwaltet es denn wirklich? Das emotional macht man das mal 4 Wochen, find's total super und dann hol dir das Geschäft ein. Hat man keine Zeit mehr, das zu verwalten. Dann musst du die Gewinne in der juristischen Person auch noch versteuern, auch nochmal scheiße. Ja, das heißt, du hast auch keinen Bock mehr drauf und am Ende des Jahres kommt dann der Steuerberater und sagt so, super, dass du Gewinne gemacht hast. Hast du dir zwar nicht ausgekehrt, aber es gibt in der juristischen Person halt keine Kapitalertragsteuer. Wäre nett, wenn du jetzt Steuern drauf zahlst. Herzlichen Glückwunsch. Und dann willst du es in eine Holding transferieren, die noch länger hält als dein Unternehmen, weil wenn du die Firma verkaufst, dein Geld in der Holding existent ist, du vielleicht das Geld an die Kinder vererbst mit den Anteilen der Holding, dann reden wir da über 60, 70, 80, 90 Jahre. Ja? Und wenn du das auf dem Depot darstellen willst, wird nicht funktionieren. Deswegen machen wir es hier in der Versicherung. Und jetzt kommt das Problem in Deutschland. Dann sitzen die Kunden da und unterschreiben Verträge, die bis zu ihrem 75. Lebensjahr gehen zum Beispiel. Okay? Dann sieht es da außen irgendjemand und sagt so, ja, aber wie kannst du denn so lange planen? Das ist ja Wahnsinn und das Geld so lange da fest. Sag mal, Wie als Unternehmer, wie tickt man denn da? Sagt man, man macht ein Unternehmen und nach 2 Jahren fahre ich das Ding an die Wand oder was ist denn die Idee hinter? Und das ist ein Problem in Deutschland, dass halt ganz, ganz viele aus ihrer eigenen Lebenswelt versuchen, irgendwas zu beraten. Und das kann man halt nur dann, wenn man die Lebenswelt der anderen mal angenommen hat. Du kannst diesen Beratungsansatz nur machen, weil schau mal, wenn jemand 500.000 Euro Gewinn macht, dann packe ich den im Monat 40.000 Euro zur Seite. 40.000 Euro, das kann ein normaler Angestellter nicht machen, das geht nicht. Das geht nur in der GmbH. Das sind ja unfassbare Volumen. Also wenn man zusammengerechnet, ich habe die letzten 5 Jahre, ich glaube 1,8 Milliarden Bewertungssumme, ist egal, was das jetzt heißt für dich, nicht aus der Branche. Wenn du aus der Branche kommst, wirst du wissen, was das heißt. Habe ich selber gemacht, also ich alleine. Ja. Und das ist ja eine Verantwortung auch gegenüber dem Mandat. Aber das geht halt dann nur noch, wenn du Holding transferieren möchtest und so weiter. Das geht nur über die richtigen Produkte. Zum Beispiel über euer Produkt, das gut bilanzierbar ist, wo ich weiß, wie es funktioniert, dass es einfach so lange hält, die Historie von euch vorhanden ist, dass ich ihm nicht sagen muss, okay, in 2 Jahren, sorry, der lustige Versicherer aus Kanada hat sich mal kurz verabschiedet aus dem Markt. Schweizer Versicherer überlegen gerade, den deutschen Markt zu verkaufen. Das muss man mal sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, ne, weil ich mag diese Gesellschaft wirklich. Ich finde die ganz, ganz toll. Und es wäre schlimm, wenn das so passiert. Aber es ist halt einfach auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit auf Dauer. Wenn man halt einfach 480.000 Tarife hat. Das ist halt einfach so. Da muss man einfach mit einer Gesellschaft einfach überlegen, was machst du denn jetzt? Und nochmal, ich will diese Schweizer Gesellschaft nicht haten, weil nochmal, ist ein großer Partner von uns. Aber wenn die anfangen zu überlegen, dann musst du dir als da draußen als Kunde und als Vermittler überlegen, gehst du zur Huppel-Muppel-Gesellschaft oder suchst du dir halt, was eine Tradition hat? und wo du auch weißt, in 70 Jahren, wenn dein Geld in deiner Holding ist und die Kinder sollen es erben, dass das Geld halt jetzt nicht zwingend den 14. Abnehmer gefunden hat, sondern halt immer noch da ist, wo es hingehört. Nämlich bei einem anständigen Versicherer zum Beispiel. Ja.
Ich muss gestehen, also wenn ich dir immer zuhöre, gerade wenn das dieses Modell der Enthaftung und der Unternehmens, also das Thema juristische Personen, was ja bei euch ein extrem spannendes Feld ist, das ist immer für mich ein Stück weit magisch, weil das zeigt, wozu auch unsere Branche fähig ist. Es zeigt nämlich, dass wenn du dich in ein Themenfeld wirklich intensiv reingearbeitet hast und ihr habt ja einen Verbund aufgebaut, um dieses Thema darzustellen aus Steuerberater, aus Rechtsanwalt und alles, was dazugehört, dann ist das ja auch wirklich etwas, das kann ich als Unternehmer mal nicht so eben selber machen. Und da brauche ich Beratung. Und da bin ich auch, also zumindest aus meiner Perspektive, extrem gut bedient, wenn ich die Beratung in Anspruch nehme. Und es gibt einfach extrem viele Möglichkeiten, hier in dem Augenblick solche Situationen zu optimieren. Letztendlich ist es so, wie es immer ist, das kann ich auch nur geben, der da draußen versucht, ein Stück weit Sachen selber zu machen und zu optimieren und vielleicht auf die Idee kommt, er will das jetzt mal irgendwie ein Stück weit probieren oder irgendwas deresgleichen. Tu es nicht. Also du musst ja irgendwann mal die Erkenntnis haben, es gibt Spezialisten in dem Bereich. Du bist selber Spezialist für beispielsweise, also wenn du als Unternehmer beispielsweise im Handel bist oder stellst irgendwas her, dann ist das dein Spezialwissen. Komm nicht auf die Idee zu glauben, dass du in jedem Bereich das Spezialwissen hast, sondern nutze Experten und so können auch Unternehmer sich zusammenschließen und etwas benutzen. Da macht ihr aus meiner Sicht einen klasse Job.
Danke, das ist lieb, dass du das so sagst. Es ist immer gut, das mal von der Branche aus selbst zu hören. Ich meine natürlich, jetzt, wenn wir jetzt unser Ausbildungsthema da jetzt mit meiner neuen Idee da mit der Akademie Unternehmen X, natürlich war es so, dass am Anfang auch viele, ich habe aus dem Markt auch gefragt, und die Leute kommen ja und sagen, Mensch, kannst du uns zeigen, wie das funktioniert und so. Und natürlich sind auch 10.000 Euro im Monat ein Haufen Geld für jemanden, der eine Ausbildung da macht. Aber das ist es halt wert, wenn du einen Unternehmer berätst, der bezahlt ja auch für diese Beratung. Bei uns bezahlt der 10.000 Euro dafür. Das heißt, wenn du 2 Kunden mehr findest im Monat, nur weil du was Neues machst, ist die Ausbildung bezahlt. So war ja auch die Idee dahinter. Aber ich meine, da hast du am Anfang ja auch kritisch geguckt, als ich das erzählt habe und gesagt, ja, wie kannst du dein Know-how an den Markt ausgeben und so. Aber ich muss, unser Aufsichtsrat zum Beispiel und mein Vorstandskollege, ich habe das denen erzählt, die waren total begeistert im ersten Moment und auch im zweiten Moment und im dritten und vierten Moment, weil halt, wie du schon sagst, also Know-how ist das eine, das auf die Straße bringen ist was anderes und was ich viel wichtiger finde ist, ich glaube, dass der Markt sich einfach mehr austauschen muss. Also es ist so, ne, wenn ich jetzt von der Allianz meinetwegen bin und sage, okay, ich bin bei Allianz-Agentur, dann hat die Allianz ja tolle Produkte, okay? So, aber ich kann halt nicht von einem Unternehmer zum Beispiel alles bei der Allianz platzieren, das ist einfach aus Risikosicht, das macht keinen Sinn. Also ein Investflex von der Allianz ist ein ganz, ganz toller Vortarif, super Kostenstruktur, ganz tolles Ding. Aber wenn ich da halt einfach, wenn der mir 40.000 zur Verfügung stellt oder 50.000 oder 100.000 im Monat und ich pfeife das auf ein Produkt, dann sage ich ganz ehrlich, naja, also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, würde ich jetzt mal sagen. So. Ja. Und dann sagen wir halt, naja, wir verteilen das ja. Und wenn du zur Allianz-Agentur bist zum Beispiel und dir diese Ausbildung machst, dann ist schon meine Hoffnung, dass man sagt, okay, pass auf, man hat einen Kunden, und man betreut den mal aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Warum immer hinstellen und sagen, ich meine, das ist das einzig Richtige. Das glaube ich einfach nicht dran. Und ich glaube auch, dass bei uns so ist. Wir haben unsere Stärke im Bereich wirklich, wenn Menschen gutes Geld verdienen, sehr gutes Geld verdienen, dann haben wir ein Unternehmen, das einfach wie eine Unternehmensberatung auch im Privathaushalt das macht. Ne? Unternehmer, logisch, werden eh beim Unternehmensberatung, mit der Unternehmensberatung betreut, mit Personalkostenstruktur und Wareneinkauf und was nicht alles da dabei ist, was wir ja auch alles beibringen. Nur, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der, sagen wir mal, 16 Jahre alt ist und seine Ausbildung macht, dann ist unsere Dienstleistung einfach too much. Der kann sich von uns beraten lassen, überhaupt keine Diskussion. Und vielleicht haten mich jetzt meine Kollegen, die sagen, ich habe einen 16-Jährigen, verdammter Mist. Nein, darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, dass die breite Masse jetzt ja nicht unser klassisches Geschäft ist. Aber warum um alles in der Welt soll man da nicht sagen, hey, pass auf, wenn ich da jemanden habe, der sich einfach bei uns jetzt in irgendeiner Form, sagen wir mal, gern beraten lassen würde. Und ich habe einen guten Freund, der ist meinetwegen bei der, ich will jetzt da niemanden nehmen, der sich irgendwie dann auf den Schlips getreten fühlt, dann, keine Ahnung, bei der DVG, nehme ich halt die wieder, ist ja wurscht. Und sagt, pass auf, kannst du den für mich für die Zeit beraten? Wir lassen die Produkte stehen, aber sobald er halt ins Leben kommt, wo man sagt, da tust du dir dann schwer mit deinen Produkten, hey, dann gebe ich das halt rüber. Das ist normalerweise in jeder anderen Branche ist das total normal.
Ja, ja.
Nur bei uns ist das so, naja, also das geht gar nicht. Was ist denn los mit uns, Mensch?
Diesen Ansatz müssen wir einfach mal verstehen. Also ja. Kooperation
ja.
ist ein Schlüssel zum Erfolg.
Ja.
Also zu verstehen, ich habe fachlich, bin in dem Bereich stark und in einem anderen Bereich, das ist nicht nur also der Ansatz der juristischen Person, das hast du in vielen anderen Bereichen auch. Du kannst auch, aus meiner Perspektive ist es auch so, du kannst auch, wenn du in gewisse Produkte tiefer einsteigst und dich vielleicht auf Einkommenssicherung fokussierst oder vielleicht auf das Thema betriebliche Altersvorsorge oder whatever, dann kannst du nicht gleichzeitig der Krankenspezialist vom Herrn sein.
Nein.
Und da zu kooperieren und sich ein Netzwerk aufzubauen, mit dem man agiert, das ist etwas, da tut sich unsere Branche zugegebenerweise sehr schwer. Aber wenn du mich fragst, was ist der Weg zum Erfolg? A, ist das Thema klarer Zielgruppenansatz oder klares Beratungsgeschäftsmodell zu haben. Und B, Kooperation. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Und dann den Kunden auch mal ganzheitlich zu betreuen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, das aufzubauen. Aber am Anfang, und damit schließt sich dann die Story ein Stück weit, ist es natürlich so, erstmal ist es wichtig, dass der Kunde überhaupt in die Beratung kommt und angesprochen wird. Weil Versicherung verkauft sich halt leider immer noch nicht von alleine. Und wenn du es dem Kunden überlässt, vorzusorgen, dann wirst du feststellen, der ist irgendwann 40, 50 Jahre alt und hat nichts gemacht.
Ja. Jetzt seid ihr ja auch ziemlich großer Investor, ne? Ihr investiert ja auch in die Branche, würde ich jetzt mal so sagen. Ihr habt ja auch ein geiles Projekt jetzt vor. Kann man darüber reden, über das Thema mit eurer EDV? Ist das schon so weit, dass man darüber sprechen kann?
Ja, ich glaube, also noch nicht spruchreif. Okay.
Also für alle am Markt, die verfolgt mal Maximilian, da bleibt mal dran, da kommt ein bisschen was mit Sicherheit für die Branche auch so eine kleine Revolution ist und sehr positive sogar, wo du auf jeden Fall davon profitieren wirst. Aber wie siehst du jetzt dieses Thema, dass wir immer mehr ausländische Investoren haben, die auch im Markt drängen, die auch aufkaufen?
Schwieriges Thema. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass Geld in den Markt fließt. Es gibt so den Begriff Stupid Money. Du kommst als ausländischer Investor in den Markt, verstehst den Markt gar nicht, verstehst den deutschen Markt gar nicht. Und dann wird investiert, es werden Befähigungen hergestellt, die unter Umständen eher schwierig sind. Sehe ich tatsächlich eher kritisch. Hat natürlich Vorteile, dass du neue Technik aufbauen kannst, dass du investieren kannst, dass du in den Markt investieren kannst. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist immer dann, wenn zu viel Geld da ist, dann hat das dann auch zumindestens die Versuchung, dass dann mit dem Geld nicht gewirtschaftet wird, wie das vielleicht auch jeder kaufmännische, Verstand machen würde. Und das unterscheidet uns ein Stück weit. Wir sind als Investor, wenn wir in den Markt investieren oder auch neue Lösungen, du hast gerade das Thema EDV angesprochen, also wenn wir technisch weiter investieren und weiter aufbauen, uns machen, dann ist das immer, wir sind ein Verein auf Gegenseitigkeit als Bayerische. Das bedeutet, wir können und wollen oder müssen aus Eigenmitteln herauswachsen. Dementsprechend ist jedes Investment, was wir tätigen, immer ein strategisches Investment, immer eine Option, uns weiterzuentwickeln und am langen Ende entsprechend auch für unsere Kunden entsprechende Rendite zu erwirtschaften. Dementsprechend kontrollen und tracken wir jedes Investment, was wir auch tun. Das unterscheidet uns vielleicht ein Stück weit von entsprechenden, Investoren, die in den Markt hineinkommen. Wie seht denn ihr das Thema?
Kritisch. Also das Problem ist, ich bin da auch wieder Ketzer in der eigenen Branche. Das Thema ist halt, dass wir auch selber schuld sind. Also wenn du hast vorhin mal die Altersstruktur angesprochen, auch in den Vermittlern. Also man muss ehrlicherweise sagen, die Altersstruktur in den Unternehmen ist ja auch ziemlich heftig. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel eine Telis Finanz, also ein Bolz ist für mich wirklich eine der Vorreiter hier in dieser Branche. Aber der ist jetzt auch nicht mehr, also ich hoffe, da ist er jetzt so böse, wenn ich das sage, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der im Endeffekt da, seine 20er hinter sich hat. Ja? Und was ich halt kritisch sehe, ist dann halt, was nachwächst. Also wenn man dann von außen Management holt, und das ist ein gutes Management, darum geht's gar nicht, aber es ist halt nicht Eigentümer geführt. Es ist halt kein Nachfolger da, der das sagt. Es ist jemand, der dazugekommen ist und nochmal, er macht es super toll und alles klasse. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt meine Personen gefühlt, bin ich mit der Jüngste da draußen rumhupft und ich bin 45. Also es gibt natürlich viele Junge, ja, aber die sind alle so an einem Part, wo sie sagen, ah, da verkaufe ich jetzt halt. Also wir haben erst letztens das Thema gehabt, dass ein ganz junges, liebe Grüße gehen raus, ich weiß, ihr hört meinen Podcast und ich weiß, dass wir machen auch bald einen Podcast, die haben verkauft. Aber es ist schade, weil ich denke halt so, Mensch, das sind junge Unternehmer, die hätten das auch allein hochziehen können, aber dann kommt halt dieses Geld von außen. Und jetzt sind halt auf einmal nimmer Themen wichtig wie, wie stecke ich Geld in die Ausbildung, sondern wir reden über EBIT. Ja, und Ausbildung und EBIT passen nicht zusammen. Das, Ausbildung ist für Zukunft. Das ist, EBIT ist immer schwierig, wenn man solche Sachen diskutiert. Und ich bin froh darüber, dass mein EBIT mir bis jetzt
immer völlig... On the long run passt das schon zusammen.
Ja, on the long run, genau. Aber ich bin froh, dass ich auf so eine Scheiße mir mich nicht drauf stützen muss, weil ich sag, pass auf, in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ist das mein EBIT und der schaut richtig lustig aus. Aber jetzt ist es mir einfach scheißegal. Und das ist halt ein Punkt, wo wir jetzt gerade, wir merken das schon. Und der deutsche Markt, man muss auch, weißt du, du sagst, wie sehe ich das? Ich sehe es so, wir haben in Deutschland ja kein Geld. Also jetzt müssen ja die ausländischen Investoren unser Know-how aufkaufen, weil wir in Deutschland keine Investoren haben. Sag mir mal einen großen Hedge, der in Deutschland sitzt, der sagt, okay, er ist jetzt bereit, eine Branche aufzukaufen. Ich wüsste keinen. Also BlackRock ist jetzt auch kein deutsches Produkt. Ja, auch wenn die in Deutschland eine ganz tolle, hier in München auch eine tolle Niederlassung haben. Ja, aber das ist halt nichts Deutsches. Ja. Nee. Und das ist schon, das sind wir selber schuld. Auch vielleicht ein bisschen, weil wir uns immer unter Scheffel stellen. Also ich habe gestern war auf ZDF eine Reportage dran und man muss das leider immer dazu sagen, ich bin kein Donald Trump-Fan, okay, bitte. Ich glaube nicht, dass alles, was der macht, richtig ist, aber dass ich im ZDF 1,5 Stunden beschallt werde, ich habe es mir echt angeguckt, weil ich mir gedacht, ich muss auch die Scheiße in diesem Land mal hören, wo dann über die Milliardäre geschimpft wird und über Donald Trump, wie er das macht und das macht und tralala. Mensch, weltpolitisch, wir Deutschen ärgern uns drüber, wenn die Amerikaner sich in unseren Wahlkampf einmischen, machen es aber ein Jahr vorher selber, ja, erklären dann den Amerikanern, wie sie mit Geld umzugehen haben, obwohl wir selber keins besitzen. Das ist schon echt witzig. Also diese Konstellation, die wir in Deutschland gerade haben, ist lustig. Und unsere Finanzdienstleistung, und das finde ich gut bei euch, ihr habt auf eurer Jahresauftaktveranstaltung, habt ihr die Cash dabei gehabt. Habe ich noch nie erlebt von einem Versicherer, so in der Form. Also es war mir neu. Also ihr wart irgendwo im Norden, habt ihr da...
Ja, wir haben etwas Verrücktes gemacht, ja.
Ja. Und das ist halt, wir sind zu leise. Also allein die Tatsache, dass sich eine Regierung mit unserer Branche beschäftigen darf, über, sagen wir mal, Provisionsdeckel diskutieren. Die diskutieren ja nicht über ein Automobil, ob jetzt am Porsche 10% oder 50% verdienen werden darf. Bei uns diskutieren die aber. Legen uns eine BaFin auf den Tisch, die hätten mal lieber Wirecard kontrollieren sollen als uns, weil ich glaube, ganz ehrlich, wäre die bessere Option gewesen und wirtschaftlich auch für dieses Land besser gewesen. Und dann sitzen die da und deklarieren uns vor, was wir zu tun haben, wie wir mit dem Kunden umzugehen haben, ob wir dem Nachhaltigkeit in seinem Portfolio verkaufen. Also wirklich, wo du denkst, so, was ist denn das für eine Bürokratie? Ja. Liegt aber auch daran, weil wir im Gegensatz, also unsere Branche, im Gegensatz zu manchen anderen Branchen, zu leise sind. Wir haben über Jahre hinweg uns definieren lassen über Finanzdienstleistung ist unseriös. Da sagt man am besten nichts. Am besten wir reden nicht über Politik, weil dann kommen wir gar nicht auf den Schirm. Und das fliegt uns jetzt um die Ohren. Und damit haben wir halt in Deutschland wir hätten einen riesen Global Player. Allianz ist ein tolles Haus, aber die investieren ja nicht in Deutschland.
Ja, wir sind politisch gesehen ganz gerne der Sündenbock. Das ist so ein bisschen die Herausforderung an der Geschichte. Vielleicht noch ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast. Ja, wir haben jemanden von der Cash dabei gehabt und haben das Thema nochmal dargestellt. Wir haben was Verrücktes gemacht, wir haben uns das geleistet und auch das ist ein Invest in den Markt. Und das zeigt eben auch, dass wir anders ticken, auch als die, übrigens kein Blaming an die Investoren in den Markt, weil die wissen es im Zweifel gar nicht besser.
Ist auch gerechtfertigt, wenn die das Geld haben und die verteilen wollen, dann ist
es du musst es halt so sehen, Versicherung ist natürlich also eins der letzten langlebigen Abo-Modelle, die wir noch in diesem Markt haben. Und damit natürlich hochinteressant als Investor. Auf der anderen Seite ist es so, um das Thema Marge, wir haben uns das halt geleistet, unseren Vertrieb zum Flesensee zu bringen. Dort gab's tatsächlich die Möglichkeit, die räumliche Möglichkeit, die Leute alle unterzubringen. Und haben dort tatsächlich 4 Tage waren es dann insgesamt Ausbildungslager gemacht. Wir haben 85 Workshops durchgezogen.
Das ist geil.
85 Workshops mit unseren Vertriebspartnern. Es war schon hart. Und das zeigt aber den Invest in die Ausbildung und in die Qualifikation in dem Augenblick. Und das ist vielleicht auch was Neues. Keine klassische Auftaktveranstaltung, wo eben du 5, 6 Vorträge hörst, sondern wir haben natürlich auch einen Auftakt gehabt, natürlich auch die Leute im großen Vortrag, im großen Plenum gehabt, aber danach wirklich in diese Workshop-Sessions und dann einzelne Themen erarbeitet. Das heißt, die Qualifikation am Markt ist vorhanden und die Unternehmen, die lange tätig sind, investieren auch in diesen Bereich.
Ja, und ich finde es aber gut, dass ihr das halt öffentlich dann so auch mal dargestellt habt, weil das machen ja ganz viele. Also ganz viele bringen auch den Vertrieb zusammen und schulen und machen und tralala Veranstaltungen. Aber der einzige Vorstand aus einem Finanzdienstleister, der öffentlich rumhupft, einen Podcast macht, YouTube macht und irgendwie auf Instagram rumkrögelt, bin ich. Schau dir mal, wen kennst du denn da noch, wo sagt, okay, er macht da was. Und das ist schade, weil ich glaube, dass diese Branche einfach so ein, also wenn ich morgens aufstehe, feiere ich unsere Branche und ich feiere, wenn ich ins Bett gehe. Und das ist schade, dass da halt, klar ist ein Automobil emotionaler, aber ich glaube, unsere Branche kann schon auch emotional sein. Wir müssen es halt nur mal transportieren. Und deswegen auf deine Frage hin, wie ich das sehe, auch mit dem Geld von außen, es ist normal, dass das Geld von außen kommt. Es muss verteilt werden, das Kapital ist da. Wir sind eine sehr lukrative Branche. Das finden ausländische Investoren geil. Die verstehen unseren Markt nicht, da gebe ich dir völlig recht. Deswegen ist es für mich überhaupt keine Diskussion, sowas zu machen. Aber es ist legitim. Wir müssen halt darauf reagieren. Und ich glaube, dass das der Markt einfach nur selber regeln kann, indem er einfach eine gute Qualität hat und einfach sich vielleicht vorher mal überlegt. Und für euch Jungen, die jetzt da draußen in der Finanzdienstleistungszeit und gerade ein Maklerunternehmen gegründet habt, tut mir den Gefallen, verkauft nicht morgen, weil er jetzt irgendwie ein lukratives Angebot bekommt. Überlegt euch mal, die nächsten 30 Jahre ist in Deutschland ja auch noch ein bisschen was zu bewegen und dann kann man vielleicht eher gucken, wie man sich mal zusammenschließt oder was, der Geier was. Aber dieses schnelle Geld, es wird dazu führen, dass halt alle Eingekauften auseinandergenommen werden, auseinandergepflückt werden, wieder zusammengesetzt werden auf eine andere Konstellation, auf EBIT-Margen ausgeprägt, dann wird der Investment vorab stoßen. Und was dann kommt, das weiß man nicht. Und das ist dann eher das Kritische, was ich sehe. Das ist das Nachfolgende. Jetzt das Thema ist einfach nice to have, aber das Nachfolgende, wenn ich auf 20 Jahre in diese Branche denke, das wird interessant. Da wird es die Global Player geben und ich habe die Befürchtung, so viel Global Player werden es aus Deutschland dann am Ende nicht sein. Also ich weiß, dass ihr euch gut positioniert. Die Allianz wird die Allianz sein. Aber wenn ich jetzt so aus meiner Branche Finanzdienstleistung sehe, gar nicht mal Produktgeber, da tue ich mir schwer, da jemanden zu erkennen, der auf lange Sicht als Global Player wirklich da ist.
Es gibt schon innovative Unternehmen in diesem Markt, aber man muss es klar sagen, und das ist vielleicht noch etwas, was ich nochmal herausheben möchte, die Perspektive. Mhm. Also aus meiner bescheidenen, mittlerweile doch auch weit über 20 Jahre Erfahrung in diesem Markt, der Markt und die Perspektive, die Zukunftsperspektive für Berater in diesem Markt war, glaube ich, noch nie so gut wie jetzt.
Da gebe ich dir 1000% recht. Also man muss es auch wirklich unterscheiden zwischen, habe ich hier eine lange Dauer also kann ich mit dem Job, den ich mache, in Rente gehen? Sag mir mal bitte irgendeinen Job in Deutschland, wo ich anfange als Auszubildender und in Rente gehe. Da wirst du immer viel finden. Unsere Branche kann das sehr gut. Da bin ich 1000%, egal ob das ein ausländischer Investor ist. Weißt du, ich sehe halt, ich bin Unternehmer in dem Moment und denke mir halt so, Mensch, Jungs, lasst uns doch einfach die Stärke, die wir haben, einfach mal miteinander definieren. Also es ist ja heute noch so, dass jetzt ein Swiss Life Select sich mit MLP prügelt, gefühlt, ja, so emotional im Kopf, ja, wo ich mir denke, so, warum? Was soll das denn? Ja, mach doch lieber was Gescheites miteinander oder sowas. Das finde ich viel lustiger, weißt du? Ja, klar sind es zwei unterschiedliche Häuser, aber was ist doch wurscht. Also das ist doch, man muss sich doch da nicht bekriegen deswegen. Ja. Und da sage ich halt, wir würden dieses ausländische Geld, das sicherlich eine Branche, nicht perspektivisch, aber unternehmerisch gesehnt, sagen wir mal, etwas kritisch bewegt, würden wir abwehren können, wenn diese Branche sich ein bisschen mehr zusammentut und nicht immer sagt, alle anderen sind scheiße, außer ich. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen romantisch, das mag schon sein, aber es ist ja auch egal. Also wenn ich sage und nur zwei hören zu, ist ja auch in Ordnung, passt ja für mich. Ja. Naja, also jetzt lass uns noch einen letzten Part noch zu vielleicht nochmal zu euch, weil das vielleicht auch den einen oder anderen Kunden da draußen interessiert, der auch Mandat ist oder der vielleicht auch bei euch Mandat ist oder vielleicht sogar Vermittler bei euch ist. Wo geht denn eure Reise so hin? Wo ist denn so euer Part die nächsten Jahre?
Naja, ich habe es ja schon erwähnt, wir sind ein Verein auf Gegenseitigkeit und wir sind Mittelständler. Das bedingt zwei Themen. Erstens Verein auf Gegenseitigkeit, wir sind nicht börsennotiert. Das bedeutet, wir können auch nicht mal so schnell, können wir so schnell nicht übernommen werden durch externe Investoren. Und auf der anderen Seite bedingt das natürlich, dass jegliche Investitionsmittel wir auch ein Stück weit selber aufbringen müssen und erwirtschaften müssen. Zumindest sind die Möglichkeiten der Fremdbeschaffung relativ rar gesät. Und das ist das eine. Das andere ist, als Mittelständler sind wir auch auf Geschwindigkeit und Innovation angewiesen. Und das ist auch unsere Reise. Also tatsächlich, wir haben unser Unternehmen extrem schlank aufgebaut, aufgestellt. Wir haben eine sehr niedrige Kostenstruktur. Und das Ziel ist tatsächlich, dass wir als Bayerische uns im Markt innovativ weiterentwickeln mit Ansätzen wie eine Pangea Live, aber auch in unserer Heimat. Wir kommen aus dem biometrischen Sektor, also aus der BU-Absicherung heraus. dass wir dort zielgruppenspezifische Ansätze bieten. Wir sind im Dienst- und Fähigkeitsbereich sehr stark. Wir haben eine Absicherung für Soldaten auf den Markt gebracht. Mhm. Also immer dort, wo man sagen, okay, da ist eine Zielgruppe, für die können wir was bieten. Wir haben definierte Zielgruppen bei uns im Hause. Da gehören Beamte dazu, da gehören auch kleine und mittelständische Unternehmen dazu. Da gehören auch das Thema Einfamilienhausbesitzer dazu. Und in diesem Bereich innovative Lösungen zu bieten, das ist auch ein Teil unserer Vision. Das ist unsere Zukunftsstrategie. Natürlich gilt es auch für den vertrieblichen Ansatz. Das heißt, auch vertrieblich wollen wir Vertriebler eine Heimat bieten. Und das nicht zwangsläufig, indem wir alles selber machen, sondern, und wir haben es vorhin schon gesagt, wir lieben Kooperation. Und dort gemeinsam zu kooperieren und zu sagen, Mensch, okay, fachlich, warum sollten wir nicht zum Beispiel für fachliche Ausbildungen in solchen Bereichen, wie ihr sie macht, das Thema nutzen?
Ihr macht auch gute Personalentscheidungen. Ich habe dir letztens eine WhatsApp geschickt. Können wir darüber reden? Die WhatsApp personaltechnisch, ja. Ist das schon durch, das Thema?
Naja, die Pressemeldung ist heraus.
Ist raus, okay, passt perfekt. Da habe ich darauf reagiert. Ihr habt Mr. Althoff habt ihr geholt, ne? Das war
Fehoff, meinst du?
Althoff, wie komme ich auf Althoff? Großer Gott. Aber fast richtig.
Althoff, dachte ich so gerade. Althoff. Der Einzige, den ich Althoff kenne, war mein Physiklehrer.
Ja, genau. Ich kenne ihn schon so lange, aber wir haben, das war auch witzig, der war ja bei einem anderen Versicherer, die dann auch zusammen sich geschlossen haben und ist jetzt bei euch gelandet. Und meine erste Reaktion war, geil, dass der bei euch gelandet ist. Also finde ich einen richtig guten Move, weil der hat den Markt im Blick, der weiß, was Sache ist, der ist lange am Markt, hat auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, 2.000, 3.000 Leute hat der geführt, glaube ich. Das ist so grobe Richtung müsste gewesen sein.
Denke schon, ja.
Ja. Das ist schon krass. Also und so eine Personalexpertise dann zu euch zu holen, das fand ich also wirklich, ist ja perspektivisch auch geil. Das passt ja auch zu eurer Struktur.
Naja, das, was uns natürlich ein Stück weit auszeichnet, das hatte ich gerade schon erwähnt, ist dieser innovative Ansatz. Und das ist natürlich auch, also Leute, die Lust haben, auch Vertriebspartner, die Lust haben, mit uns was zu bewegen und ein Stück weit eben genau aus dieser Stärke heraus, aus eigener Stärke zu wachsen, also wirklich in dort zu investieren, zu wachsen, zu innovative Wege zu gehen und, wie du so schön gesagt hast, nicht gleich zu verkaufen, sondern sich weiterzuentwickeln. Mit denen wollen wir ja auch kooperieren. Und das wiederum zieht natürlich dann auch auf unserer Seite, dass wir angesprochen werden von Leuten, die sagen, hey Mensch, Bayerische, mit dir würde ich gerne arbeiten.
Ja, vor allem, es sind ja auch, meine, ist ja jetzt ganz lang auch bei seinem vorherigen Arbeitgeber gewesen. Das ist ja keiner, der Bäumchen wechselig spielt, was es in unserer Branche ja auch gibt. Das ist ja auch so. Dann hast du immer, ach, jetzt ist er wieder dahin. Ach, jetzt ist er dahin. Ach gut, was macht er jetzt da? Das ist auch witzig bei uns in der Branche teilweise. Das zeigt mir halt jetzt als derjenige, der ja euch dann auch vermittelt, der auch dann mit seiner Mannschaft euer Produkt vermittelt, was ihr für einen Ansatz habt auf Langlebigkeit. Das haben wir vorhin schon gehabt. Also wie lang wollt ihr mit Themen arbeiten und ihr habt, ich glaube, ihr habt darauf reagiert, auf einen Zukauf, den ihr gemacht habt im Vertrieb, wäre jetzt meine Vermutung, weil ihr sagt, es ist meine Vermutung, ich bestätige es oder bestätige es nicht, ihr seid gewachsen und habt gesagt, okay, ihr braucht einfach dann eine Kapazitätsverstärkung und ihr habt da halt nicht auf der grünen Wiese gesucht, sondern habt halt dann gesagt, okay, dann nehme ich halt mal das Beste, was da draußen rumrennt. Finde ich geil.
Ja, danke. Tatsächlich ist es so, dass wir, also bei aller Innovation ist es auch ein Stück weit die handelnden Personen. Du brauchst Leute, die mitmachen wollen und die Bock haben. Das ist definitiv ein Thema, ja.
Dann würde ich denken, dass wir die nächsten 30 Jahre noch ein paar Themen miteinander bewegen werden. Ich sage schon mal danke, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Danke dir.
Wie gesagt, ist, glaube ich, nicht ganz so normal in der Finanzdienstleistung, dass man sich auf dem Level dann auch so unterhält. Ich hoffe, dass du als Zuhörer das ganze Thema auch so genossen hast, wie ich jetzt als derjenige, der mit aufgenommen hat. Ich hoffe, dass du es auch einigermaßen okay fandst. Das ist jetzt Fishing for Compliments am Ende des Podcasts. Nein, aber ich fand es wirklich gut. Und wenn du jetzt als Hörer sagst, hey, pass auf, sowas sollen wir öfter mal machen, dann gib uns gerne ein Signal, mach gerne einen Kommentar drunter, weil unsere Branche einfach so spannend ist und es gibt so viele spannende Menschen in der Branche. Ich denke, dass man da einfach nur mal so ein bisschen mehr hinhören darf und aber auch ein bisschen mehr sagen darf, weil hinhören kannst du nur, wenn irgendeiner den Mund aufmacht. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Max.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset. dein wöchentlicher Arschtritt.